Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Probe.
Doppelpunkt.
Wer mal angefangen hat, Karl May Bücher zu lesen, ist fast süchtig geworden. Vielleicht gehören Sie ja zu denen mit dieser Erfahrung. Die Abenteuer vom Winnetou und dem Old Shatterhand, vom Karabenemsi und dem Hachiale Fumar, die haben einen dermassen gepackt. Hier zwei Stimmen, die im heutigen Doppelpunkt zu Wort kommen.
Das ist klar, der Winnetou, so wollen wir alle werden. Das ist der ideale Mensch. Dann natürlich auch der Old Shatterhand mit der Kraft und mit der Energie und der Weisheit. Und am liebsten hatte ich natürlich die Figur Cho Chi. Wir haben die Annerlis gespielt und das war mein erster Kuss mit der Cho Chi. Sie hat zwar Rita geheissen, aber das ist ein Detail.
Ja, also du als Kind eben der Winnetou und der Old Shatterhand natürlich. Vielleicht, weil sie so sind, wie vielleicht viele von uns gerne wären. Edel und tapfer und grosszügig und nett und was alles dazugehört. Und später und eigentlich bis heute sind mir die Orienterzählungen viel lieber.
Der Verfasser von dem Stoff mit Suchtpotenzial, der Karl May, der ist ein fantasievoller Geschichtenerzähler, der seine Leserinnen und Leser in Traumwelten entführen kann. Dass er es mit den Worten nicht immer so genau genommen hat, das ist ja bekannt. Nicht nur in seinen Büchern übrigens, sondern auch in seinem Leben hat er es nicht immer so genau genommen. Der Karl May hat mit seinen Geschichten ein Indianerbild vermittelt, das sich im Kopf von Millionen von Leserinnen und Lesern fest verankert hat und das Bild vom Wilden Westen von Generationen geprägt hat. Der Doppelpunkt auf den Spuren von dem Indianerbild, Redaktion Simon Meyer.
Für mich ist es klar, Karl May hat können Figuren machen, die ins kollektive Unterbewusstsein von einer ganzen Gesellschaft eingedrungen sind. Ein Winnetou kennt man, wenn man nichts mehr kennt, ein Winnetou, der Begriff und was da rundum alles dann abgeht, das bleibt. Auch zum Teil auch die Shatterhand, aber vor allem Winnetou und auch als richtig Böses ist natürlich der Sander, der wo die ganze Zeit gejagt wird.
Winnetou und Old Shatterhand, aber auch der Karabenemsi und sein Diener Hachi Halef Omar bin Hachi Abul Abbas ibn Hachi Dawud al-Gossara sind die wohl bekanntesten Romanfiguren von Karl May. Auch wenn er noch viel anders geschrieben hat, kennen und in Erinnerung geblieben, sind die meisten vor allem seine Abenteuergeschichten aus dem Wilden Westen und aus dem Orient. Er hat seine Geschichten meisterhaft in Szene gesetzt und in fremden Welten spielen lassen. So, dass kaum Zweifel aufgekommen sind, dass alles könnte ganz anders sein. Das alles sei gar nicht wahr. Aber der Karl May hat zwei Seiten gehabt. Er war ein Fantast, ein begabter und fleissiger Traumtänzer. Er war aber auch ein Filou, ein diebischer und hochstaplerischer Gauner. Für seine Gaunereien ist er rund 8 Jahre im Gefängnis gesessen. Das hat man zwar lange nicht gewusst. Er ist berühmt worden und erfolgreich, irgendwann aber ist es rausgekommen und sein Stern ist zumindest eine Zeit lang versunken. Darum hat nicht jede ältere und Lehrergeneration es gern gesehen, wenn die Söhne oder die Töchter seine Bücher gelesen haben, was die aber nicht davon abgehalten hat, sie trotzdem zu lesen, und wenn es halt hat müssen sein, mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Die Spurensuche führt zu 3 Karl May-Kenner, wo jeden und jede aus einem anderen Grund als Erwachsene wieder auf seine Bücher gestoßen ist. Sie kennen sein Werk und auch seine Helden, Romanfiguren, die der Autor in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert kreiert hat. Man weiss, dass die schon damals wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatten. Gab man ihren Spuren an, kommt man nämlich zum Stamm der Fantasie-Indianer. Und die haben sich weit herum verbreitet. Es gibt sie nicht nur zwischen 2 Buchdeckel oder auf Zelluloid. Sie haben sich vor allem in den Köpfen breit gemacht. Und darum gibt es sie auch auf allerlei Kuriositäten, mit denen das Bild vom Indianer vermarktet wird. Eine Idee von dem, was alles so zum Thema gibt, sieht man in der Sammlung von Peter Zülig.
Da gibt es alles. Also ich habe hier vom Prospekt über Werbung. Also was, da gibt es alles. Der Winnetou als Prototuch. Ah, das sind dann Gedenkmedaille. Auch immer der Karl May, Joe Chi, sind immer die bekannten Persönlichkeiten. Es gibt tausend Sachen.
Ein
Bierhump, also da hat es... Ah, das ist Laterna Magica mit Karl May, Bilder, alte. Mit der Laterne.
Ja.
Ja, das wimmelt natürlich nur von so Sachen. Das sind alle Spiele, Puzzle, oder? Bis zur Wundertüte, wo dann Karl May-Figuren vorkommen. Barbie, es gibt ja auch, der männliche Barbie, als Winnetou. Mit Ross. Beide Ross gibt es und es gibt auch hier.
Und Barbie, gibt es die auch als Chuchi?
Chuchi gibt es auch. Habe ich noch nicht, das ist noch eine, die mir noch fehlt. Geht weiter und hin hat es noch mehr.
Das ist nur ein kleiner Einblick ins Karl-May-Universum, wo der Kunsthistoriker und ehemalige Medienschaffende gesammelt hat. Nebst dieser Sammlung von Kuriositäten besitzt Peter Züllig vor allem eine umfangreiche Bibliothek mit allen Publikationen vom und über den Karl May, Erst- und Sonderausgaben, Spezialdrücke, Illustrationen, Filmdrehbücher und ein grosses Wissen über den Autor. Seine erste Begegnung mit dem Karl May hat auch er, wie die meisten, in seiner Jugend gehabt, in den 40er Jahren.
Gelesen habe ich sie praktisch von dort an, wo ich lesen konnte. Also damals hat man nicht nur vor der Schule, sondern während der Schule, zweite, dritte Klasse. Und den Karl May haben wir dürfen lesen, weil die einzige verfügbare Bibliothek im Dorf war Pfarreibibliothek. Und der Karl May hat in dieser Zeit noch als religiöser Schriftsteller gegolten. Und das war super. Es hat keinen Sex drin, es kommt kaum eine Frau drin vor. Und das war erlaubt. Mein Vater hat allerdings immer gesagt, du liest solche Unsinn, das ist ja alles im Gefängnis geschrieben worden, das war ein Gauner. Aber das hat mich nicht berührt. Ich habe munter weitergelesen und solange sie in der Pfarreibibliothek erhältlich waren, habe ich einfach alle gelesen. Inzwischen habe ich so viel gelesen und habe so selber so viel auch Neues entdeckt, dass es nicht alle waren.
Ein Thema sind Karl-May-Bücher auch für Silvia Zahner, die über die Form von seinen Reiseerzählungen dissertiert hat. Aber natürlich ist auch sie schon früher als Teenager, anfangs der 80er Jahre, ein erstes Mal in seine Traumwelten eingetaucht. Zu einer Zeit, wo Karl-May-Abenteuer zwar noch in den Regalen der Jugendbücher zu finden, aber nicht mehr so gefragt waren wie auch schon.
Ich war wahrscheinlich etwa 12. 12, 13. Weil da hatte ich eine Zeit, in der ich jede Woche in der Regionalbibliothek bin. Man durfte immer 5 Bücher auslesen und ich bin jede Woche wieder 5 herumbringen, gelesen und habe wieder 5 neue geholt. Und irgendwie bin ich auch über den Karl May gekommen und war dann grossartig enttäuscht gewesen, wenn nach dem Winnetou Band 1 der Winnetou Band 2 eben nicht da war und ich nicht weiterlesen konnte. Weil ich natürlich wollte wissen, wie es jetzt weitergeht. Also, ja.
Was hat Ihnen gefallen?
Das Abenteuer. Dass es natürlich immer gut ausgeht. Und ja, man kann aus dem Alltag entfliehen und das Abenteuer geniessen.
Ein dritter Blick auf den Karl May kommt vom Völkerkundler Florian Gredig. Er hat zwar wie die meisten als Bub Indianerlis gespielt, aber die Abenteuergeschichten von Karl May haben ihn damals nicht gross interessiert. Erst später, während seinem Ethnologiestudium, hat er sich näher damit beschäftigt.
Also ich habe den Karl May zum Beispiel nicht gelesen. Also ich bin Jahrgang 1980. Das ist an mir vorbeigegangen, also sowohl Bücher als auch Film. Ich habe den links liegen lassen, also nicht absichtlich. Auch in meinem Elternhaus haben jetzt den Karl May nicht gelesen, aber meine Grosseltern zum Beispiel haben den daheim noch gehabt, schön aufgereihte Bücher. Aber ich habe vielleicht einfach den Einstieg falsch gehabt. Ich habe nämlich mal, als ich so 8, 9 war, habe ich mal ein Buch in die Hand genommen von Karl May. Und das ist das Buch «Durch die Wüste», also aus der Orientreihe, nicht aus der Nordamerika-Reihe. Und habe ein bisschen dem gelesen und es hat mich einfach irgendwie nicht gepackt gehabt. Und ich bin eigentlich erst später, also im Studium, ich habe Ethnologie studiert, bin ich dann auf die Indianer gekommen. Und weniger jetzt über die fiktive Literatur Indianer, dass mich der früher jetzt speziell begeistert hätte.
Heute ist der Karl May ziemlich aus der Mode gekommen. Und die Abenteuer von seinen Helden Winnetou und Old Shatterhand oder Karabin Nemsi und seinem Diener Hatschi Halef Omar interessieren kaum mehr jemanden. Trotzdem gehört der Karl May bis heute zu den meistgelesenen und darum auch erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. Seine Bücher sind in weit über 40 Sprachen übersetzt und rund 200 Millionen Mal verkauft worden. Generationen von Jugendlichen sind mit seinen Abenteuergeschichten aufgewachsen, haben seine Bücher verschlungen und sind in den Fantasiewelten von Karl May versunken. Er hat die Fähigkeit gehabt, seine Leser und Leserinnen an der Hand zu nehmen und sie in seine Traumwelt mitzunehmen. Wie viel die mit der Wirklichkeit zu tun gehabt hat, ist nicht wichtig gewesen. Man hat seine Bücher gern gelesen. Man hat wollen glauben, was er erlebt hat und erzählt. Auch wenn man vielleicht schon zu seiner Zeit geahnt hat, was sich später ja dann bestätigt hat, nämlich, dass alle Figuren frei erfunden sind, so wie er die Indianer beschrieben hat, ist als Indianerbild geblieben und hat sich über Jahrzehnte und zum Teil auch noch bis heute bestens als Projektionsfläche fürs Wunschbild vom Gutmensch, vom gutherzigen, friedliebenden, unverdorbenen Mensch gehalten.
Tashatunga dankt. Wenn Winnetou einen Wunsch hat, möge er ihn nennen.
Erspart dem Bleichgesicht an den Pfahl. Lasst sie wieder frei.
Weiß der Häuptling der Apachen, was er verlangt?
Er weiß es. Er bittet Tashatunga im Namen des Friedens. Auf beiden Seiten ist Unrecht geschehen. Es ist genug Blut geflossen. Um zu leben, nicht um zu sterben, hat Manitou uns erschaffen. Krieg bedeutet Tod, der Friede leben.
Der Karl May hat vor allem in seinen ersten Indianergeschichten zwei Charaktere als typisch indianisch beschrieben. Der sanfte, edle Indianer und sein Gegenteil, die barbarische Rothut. Letztere sind als Feind vom Winnetou und dem Old Shatterhand dargestellt, als rote Teufel, die ihre Opfer an Marterpfahl bindet und quälen und sie skalpieren oder auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Die Rothüte, wie der Karl May sie despektierlich nennt, haben auch keine menschliche Sprache geredet, sondern sie haben sich in einer tierähnlichen Lautsprache untereinander verständigt. Das ist ja dann auch sogar noch in den 60er Jahren in den Verfilmungen so zu sehen und zu hören gewesen, also übernommen worden. Die bösen Stämme hat er alles andere als zivilisiert beschrieben. Die guten Indianer hingegen, die hat der Karl May durchwegs mit positiven Eigenschaften ausgestattet. Der Apache-Häuptling Winnetou und sein Stamm entsprechen dem Idealbild vom guten, unverdorbenen Mensch, ganz in der Tradition vom edlen Wilden, wo im Einklang mit der Natur und mit sich selber ist und niemandem etwas Böses will. Seine Vorstellung vom guten, edlen Indianer verratet sich auch in seiner Beschreibung von Äußerlichkeiten. Die Apache und vor allem der Winnetou sind schöne, kräftig gebaute Menschen mit sanften, edlen Gesichtszügen und einer noblen Haltung. Das käme aber nicht von ungefähr, weil das Indianerbild, weiss der Ethnologe Florian Gredig, habe der Karl May zwar kreiert, aber nicht einfach erfunden.
Ich denke, es ist noch wichtig zu sehen, Karl May, er hat den edlen, wilden Indianer, den noblen Indianer, den hat er nicht einfach selber erfunden. Er hat auch Vorgänger gehabt. Und man neigt dazu, im deutschsprachigen Raum die so ein bisschen auszuklammern, weil er steht so monolithisch über allem anderen. Also ein wichtiger war der James Fenimore Cooper. Das war ein amerikanischer Schriftsteller. Der hat schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die Lederstrumpf-Serie geschrieben. Das kennt man auch noch. Und mit der hat er einen riesigen Erfolg gehabt. Also noch mehr als der Karl May, kann man sagen, unter dem Strich. Und der Karl May hat das natürlich auch gekannt und hat auch sich von dem inspirieren lassen oder bedient, je nachdem, wie man es sieht, sich bei ihm bedient. Und dann gibt es andere Autoren, auch deutsche Autoren, die er kennt hat und die vor ihm schon quasi das Thema verbreitet haben unter die Leute. Das wären Friedrich Gerstäcker, Baldwin Möllhausen, Charles Sealsfield. Das sind so Namen gewesen, die damals schon bekannt waren, bevor er angefangen hat zu schreiben. Und auch die haben den Weg vorbereitet eigentlich für den Fantasie-Indianer in Deutschland und im deutschsprachigen Raum.
Aber die Vorgänger von Karl May haben ja schon noch frühere Quellen genutzt. Und die gehen zurück bis zum Christoph Kolumbus, der 1492 an der amerikanischen Ostküste an Land gegangen ist.
Sein Ziel war ja, zum legitimieren, auch warum er jetzt die Reise gemacht hat. Und er wollte auch wie ein grünes Licht, also positive Signale aussenden, dass man jetzt das neu entdeckte Land kann besiedeln kann. Und er hat es ja auch in Besitz genommen. Für die Europäer, wenn man so will. Und er hat eigentlich die gleichen Sachen gesagt. Er hat gesagt, ja, die Einwohner, die sind nackt, sie sind sehr freundlich, sie sind gastfreundlich, sie sind grosszügig, also im Sinn von auch mit Wertsachen und so weiter. Und sie kennen, er hat sogar gesagt, sie kennen Waffen nicht wirklich, also sie sind leicht zu besiegen. Und er hat gesagt, sie haben nicht einen richtigen Glauben. Das signalisiert, ja okay, Missionierung, da kann man noch missionieren. Und die paar Aussagen, die er zu dem Thema gemacht hat, die sind dann auch lange nach der Entdeckung der neuen Welt weiter tradiert worden und das Bild hat sich sehr fest in den Köpfen festgesetzt.
Also es war noch nicht der edle Wilde, aber es war doch der besiegbare Wilde.
Es war der besiegbare Wilde, edel auf eine gewisse Art schon, ja, im Sinne von, er hat gefunden, die sind unverdorben, auf eine gewisse Art auch naiv, aber eben im Unverdorbenen schwingt so ein bisschen das Edle eigentlich mit. Und dann hat sich das aber dann geändert, wo die ersten Siedler dann effektiv gekommen sind, also wo nicht einfach die ersten Entdeckungsreisenden losgegangen sind, sondern wo man wirklich übern ist und permanent hat wollen bleiben. Dort hat es dann sehr bald eben Konflikte gegeben, meistens um Land oder Ressourcen, weil die Länder eben nicht, wie die europäische Ideologie war, leer gewesen sind, sondern weil dort eben Leute gewohnt haben. Und da hat sich das Bild quasi ins Gegenteil verkehrt. Man hat angefangen, die wilden oder die fremden Menschen als so blutrünstige Bestien darzustellen, die ohne jeglichen Grund da die armen Siedler in der neuen Welt überfallen und ihnen das Leben schwer machen. Und das war dann wiederum natürlich ein Grund gewesen, zum weiter kolonisieren und zum auch bewaffnete Kräfte hinzuschicken. Und ein Grund, warum man dort hat müssen präsent sein musste, um eben die eigenen Siedler zu beschützen. Das ist also eine politische Ideologie, die da immer mitgespielt hat. Schon von Anfang an, kann man sagen, seit dem Kolumbus. Ein Thema ist Missionierung natürlich. Auch dort hat es so eine Umkehr gegeben vom Positiven eher ins Negative, weil mit den Siedlern sind auch die Missionare gekommen und häufig haben die ziemlich aggressiv missioniert. Und da hat es in einigen Fällen eben auch gegeben, dass die Völker, die sie haben wollen beglücken, mit dem neuen Glauben eben nicht sehr empfänglich gewesen sind und es hat auch Tote gegeben, also dass Missionare umgebracht worden sind. Der berühmte Fall war der Pater de Prébeuf, das war ein Jesuitenpater, der von den Irokesen mit anderen zusammen hingerichtet worden ist. Und er selber und seine Mitbrüder sind dann eigentlich wie zu Ikonen von der Missionierung aufgestiegen, aber die Indianer hat man als blutrünstige, gottlose Heiden empfunden. Das ist dann so dargestellt worden in Europa.
Und Karl May, seine Zeit war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da, sagt Florian Gredig, sei es so richtig losgegangen mit der Besiedlung von Amerika.
Dort sind immer grössere Gruppen von Europäern sind ausgewandert und in Nordamerika eingewandert. Und die Leute haben immer mehr Land gebraucht. Und das ist die klassische Geschichte von der Besiedlung, die an der Ostküste angefangen hat und dann bis zu der Westküste weitergegangen ist. Und im Rahmen von dieser Besiedlung ist es natürlich immer wieder zu Konflikt gekommen. Und die Dauereinwohner mussten fast immer weichen. Häufig ist das auch nicht ohne Gewalt abgegangen, es hat Krieg gegeben. Auseinandersetzungen, sehr viele Indigene sind auch gestorben durch Epidemien, durch gewaltsame Märsche, die sie haben müssen machen an andere, zum Beispiel in Reservaten, sind in den Reservaten zugetragen worden. Und durch das hat man so ein bisschen wie ein Image gekriegt von den Indianern auch als eine aussterbende Rasse. Man hat gefunden, ja, das geht nicht mehr lang und die Indianer sind ganz weg. Und sie sind häufig dann auch so dargestellt worden, als meistens auch sehr edle, aber auch sehr kriegerische Menschen, die bald nicht mehr da sind, weil unsere Zivilisation sie jetzt überrollt hat. Was bis zu einem gewissen Grad auch gestummen hat, im Sinne von, dass die Leute zwar nicht ausgestorben sind, aber sie sind dann sehr stark marginalisiert worden, sie haben so am Rand von der Gesellschaft weiter existiert. Und häufig eben in Reservat sind sie eingesperrt gewesen. Auch während dieser Zeit hat sich das definitive Federhubenbild etabliert, und zwar durch, das sind Maler gewesen, wie der Karl Bodmer, das war ein Zürcher gewesen, oder der George Catlin, ein Amerikaner. Die haben viele Bilder gemalt, schöne grosse Bilder gemalt von Plains-Indianern, so ihrem kompletten Federschmuck. Und die Bilder sind einfach visuell so attraktiv gewesen, dass sie bald so ein bisschen jedes andere Bild von den Indianern ersetzt haben. Man hat dann angefangen, sich vorzustellen, wie sieht ein Indianer aus? Ein Indianer sieht eben so aus. Grosse Federhuben, mit Speer vielleicht noch oder mit einem Tomahawk in der Hand. Und damals war auch gerade die Zeit, in der die Massenmedien angefangen haben, so richtig anrollen, also Druckerpresse. Man hat immer mehr Zeitschriften, Bücher, Bilder können herstellen. Und in diesen Bildern drin sind, Dokumenten drin sind dann halt auch die Indianer so dargestellt worden. Und das hat sich den Leuten sehr stark eingeprägt in Europa.
Man hat also im Europa vom 19. Jahrhundert schon einiges gewusst über die Ureinwohner von Amerika. Aber das war nicht allen zugänglich gewesen. Die meisten haben wenig bis nichts gewusst über andere Länder und andere Kulturen. Das ist dem Karl May entgegengekommen. Man weiss, dass er viel gelesen hat, was seine Ideen angeregt und ihn beflügelt hat. Auf das gesammelte Wissen hat er dann zurückgegriffen, als er seine Geschichten mit ihren Figuren in seiner Fantasie geschaffen hat.
Er war das Kind von seiner Zeit und er hat zum einen hat er das positiv bewertet, zum anderen hat er aber natürlich auch Sachen weitergegeben, die damals schon in den Köpfen von vielen Leuten gesteckt haben. Also die Idee war ja, dass gerade in der Zeit, in der er geschrieben hat, so ab Mitte 1870er Jahre bis Ende 1890er Jahre, jetzt die Bücher, von denen wir hier reden, in dieser Zeit war ja eigentlich die Vertreibung der Ureinwohner von Nordamerika noch in vollem Gang gewesen. Es sind schlimme Sachen passiert. Und eine allgemeine Haltung war unter den Amerikanern, unter den Engländern und auch vielen anderen Europäern, dass die Indianer über kurz oder lang aussterben werden. Das war die Zeit des Evolutionismus, also auch kulturellen Evolutionismus. Und auf diesen Zug ist er eigentlich auch aufgesprungen. Also er hat auch am Schluss vom Winnetou, wenn es mich nicht täuscht, besingt er auch den Winnetou und sagt, ja, die Arme, die Rasse, die wird untergehen, weil sie wird klein gemacht, weil sie nicht gross werden darf. Und das hat er weitergetragen, obwohl das ja einfach, das ist der Zeitgeist von damals. Ein Zeitgeist, der nachher noch über viele Jahre weiter in diesen Büchern drin gesteckt hat, weil nach dem Tod von Karl May im Jahr 1912 sind die Bücher weiterhin in Grossauflage rausgekommen, also noch viele, viele Millionen von Büchern sind da abgesetzt worden. Immer noch mit dieser Message drin. Und ich denke, das ist etwas, was der Ureinwohner von Nordamerika keinen guten Dienst erwiesen hat. Weil wer will schon als eine Kultur beschrieben werden, die quasi zum Untergang geweiht ist? Und es stimmt natürlich auch nicht. Ich meine, die Indianer gibt es heutzutage noch. Und wenn die mit solchen Sachen konfrontiert werden, das kritisieren die natürlich stark, dass man sie damals so dargestellt hat.
Weiss man denn, wie Ureinwohner, wo sich mit ihrer Herkunft, mit ihrer Geschichte befassen, überhaupt darauf reagieren?
Also scheinbar ist ja der Karl May, bis noch in den 90er Jahren ist der Karl May anscheinend kein Begriff gewesen unter den Ureinwohnern von Nordamerika. Das haben höchstens ein paar Spezialisten vielleicht kennt. Und nachher ist so langsam das Bewusstsein gekommen, da hat es ja einen gegeben. Und ich glaube dann häufig, also zum einen sicher auch eine Belustigung, irgendwie von was da drin steht, über irgendwie Indianer, aber ich glaube auch zum Teil eine gewisse Anerkennung von wegen, dass er eben ein positives Indianerbild hatte, was zum Teil im starken Kontrast steht zu was die Ureinwohner von Nordamerika erlebt haben, jetzt von der angloamerikanischen Seite, wo die Indianer ja auch immer sehr stark stereotypisiert worden sind, aber häufig eben auch negativ stereotypisiert worden sind. Also klar, im Rahmen von den Konflikten, die es gegeben hat, Konflikt um Land, Vertreibung, da haben die Indianer, da hat man nicht häufig nicht ein Bild von einem noblen Wilden skizziert für die Öffentlichkeit, sondern eher gerade umgekehrt. Also jemand, wo man aus dem Weg haben will, jemand, wo man soll vertreiben, wo man soll assimilieren, irgendwie, wo man muss zivilisieren, solche Bilder. Und das ist etwas, was der Karl May ja nicht gemacht hat.
Aber warum er ausgerechnet Apache als die guten, edlen Indianer dargestellt hat, das weiss niemand so genau. Das sei doch eher verwunderlich, sagt Silvia Zahner, weil über die Apache habe man zu seiner Zeit in Europa ganz anders erfahren.
Das Kuriose ist, dass sein Parade-Indianer Winnetou ein Apache ist, weil zur selben Zeit, als er über Winnetou geschrieben hat, sind die Apachen in den Zeitungen als grausam und bösartig verschrien gewesen. Also die haben noch sehr lange den weissen Widerstand geleistet und ist in allen Zeiten, auch in europäischen Zeitungen, hat man immer gesagt, ja, das sind Monster und Bestien und dass er ausgerechnet den Stamm zu seinem Edelstamm und zu seinen Helden macht, das ist sehr kurios. Also da entspricht es überhaupt nicht der Zeit oder dem Bild, das man in seiner Zeit hatte von diesen Indianern. Also Kiowa und Sioux und all die kommen ja sehr schlecht weg in der Regel bei ihm. Und ob das irgendein Instinkt war oder eine Solidarität mit Sättigen, wo immer schlecht über sie geredet wird, oder es ist einfach eine Tatsache, dass er total gegen den Zeitgeist gegangen ist in dem Sinn. Er hat es später mal noch wiederholt mit seinem Buch «Und Friede auf Erden», dass er für Frieden predigt hat, wenn ganz Europa nach Krieg geschrien hat.
Er nannte sich Kleki Petra. Dann wies er auf seine zwei Begleiter. Im Gegensatz zu ihm waren es Indianer, und zwar Vater und Sohn, wie man auf den ersten Blick erkennen musste. Der Ältere, in Chuchuna, war von etwas mehr als mittlerer Gestalt. Seine Haltung zeigte etwas wirklich Edles. Und aus seinen Bewegungen konnte man auf große körperliche Gewandtheit schließen. Sein Auge besaß den Ausdruck stiller innerer Sammlung, die ihn bestimmt seinen Stammesgenossen überlegen machen musste. In der Hand hielt er ein doppelläufiges Gewehr, dessen Holzteile dicht mit silbernen Nägeln beschlagen waren. Das war das Gewehr, das es später unter dem Namen Silberbüchse zu so großer Berühmtheit bringen sollte. Der Jüngere mit Namen Winnetou war genauso gekleidet wie sein Vater, nur dass sein Anzug zierlicher gefertigt war. Sein blau schimmerndes Haar fiel lang und schwer auf seinen Rücken. Sein Gesicht war fast noch edler als das seines Vaters, von mattem Hellbraun mit einem leisen Bronzehauch. Als wir uns mit einem langen, forschenden Blick betrachteten, glaubte ich in seinen ernsten, dunklen Augen für einen kurzen Moment ein freundliches Licht aufleuchten zu sehen.
Dass der Karl May auch mal noch 100 Jahre nach seinem Tod ein Thema sein wird, das im Laufe der Jahrzehnte so viele Biografen sein Leben aufrollt und immer wieder Neues entdeckt, das hat sich wohl der sächsische Autor trotz seiner blühenden Fantasie kaum vorgestellt. Der Erfolg ist ihm nämlich alles andere, als in die Wiege gelegt wurde, wo er im Februar 1842 geboren ist, im kleinen Kaff Ernstthal am Rand vom Erzgebirge. Sein Vater war Weber und die Mutter Hebamme. Er war 5. von 14 Kindern, von denen aber 9 schon kurz nach ihrer Geburt gestorben sind. Die Familie hat in ärmlichen Verhältnissen gelebt, das Geld war knapp und sie hatten manchmal auch Hunger. In seinem Leben haben es aber immer wieder Menschen gut mit ihm gemeint. Darum hat er auch ein Lehrerseminar machen und nachher hat er als Hilfslehrer an einer Armenschule unterrichtet. Geradlinig aber ist sein Leben nicht verlaufen. Als Lehrer ist er gescheitert, er hat geklaut und er hat sich gern als jemand anders, jemand sogenannt Besseres ausgegeben, hat als Arzt oder Seminarleiter, als Polizist oder Sohn von einem Plantagebesitzer die Leute auf alle Arten beschissen. Für seine Gaunerei und seine Hochstaplerei ist er mehrmals im Gefängnis gelandet. Rund 8 Jahre, alles in allem. Dort hat er die Bibliothek nutzen und er hat wie ein Besessener gelesen und entschlossen, Schriftsteller zu werden. Worden ist er das dann 1874, wo sich der 32-Jährige nach seiner Entlassung bei einem Dresdner Verlag verdingt hat. Er hat Klatsch- und Herzschmerzgeschichten geschrieben, Dorfgeschichten, Abenteuergeschichten. Es ist ihm gelungen, seine Fähigkeiten, anderen etwas vorzumachen, kreativ zu nutzen. Mit Hilfe vom Lexikon und Reiseberichterstattungen hat er seine Geschichten geschrieben und sich selber drin hineingesetzt, als Old Shatterhand im Wilden Westen und als Carabin Nemsi im Orient.
Auf meiner Entdeckungsreise durch Afrika hatte ich schon Algerien, Tunesien, die Sahara und ganz Ägypten durchwandert. Teilweise zu Fuß, auf Kamelen oder zu Pferde, begleitet von meinem treuen Diener Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abu Abbas Ibn Hadschi Dawud Al-Gossara, der die Strapazen, Gefahren und Abenteuer mit mir teilte. Da ich für meine Reisen nie sehr viel Geld zur Verfügung hatte, war ich oft auf die Gastfreundschaft und manchmal auch auf das Glück angewiesen. Hätte ich in einem Kaffeehaus in Bagdad nicht zufällig diesen komischen Kauz Lindsay getroffen, wäre ich vielleicht nie an den Tigris gekommen. An seinem graukarierten Anzug, dem hohen Zylinderhut und den dunklen Gamaschen und Stiefeln, die er trotz der Hitze trug, erkannte ich sofort den Engländer. Er setzte sich an den Nebentisch, bestellte sich einen türkischen Kaffee und nachdem er mich eine Weile beobachtet hatte, sprach er mich plötzlich an.
Seid ihr Araber?
Nein.
Türke?
Auch nicht.
Vielleicht Engländer?
Nein, ich bin Deutscher.
Ah, ein Nemsi. Was Sie hier machen?
Ich habe mir Bagdad angesehen.
Beautiful town. Und was ist euer Beruf?
Ich bin Schriftsteller.
Ich verstehe, ein Writer.
Karl Mays Erzählungen sind so wahrhaft übergekommen, dass man ihm einfach hätte glauben müssen. Und irgendwann hat er das dann alles auch selber geglaubt. Ob das mit ein Grund war für seinen Erfolg? Seine ersten Erzählungen sind ab 1874 veröffentlicht worden. In den 90er Jahren sind seine Reisegeschichten das erste Mal in Buchform herausgekommen. Das war sein Durchbruch. Er ist erfolgreich und berühmt worden. Seine Bücher sind, wie man heute sagt, Bestseller geworden und er eine Art Pop-Idol von seiner Zeit. Was hat denn seinen Erfolg ausgemacht? Da hat Verschiedenes zusammengespielt, sind sich Karl May-Kenner und Kennerinnen einig. Silvia Zahner hat für ihre Dissertation über die Dichterzählung in den Reisebericht von Karl May seine Bücher in verschiedenen Versionen gelesen und sein Werk genau unter die Lupe genommen.
Der Karl May hat selber gesagt, man sollte in einem Buch die Seele vom Autor spüren. Und durch die kritisch-historische Ausgabe habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich spüre die Seele vom Autor, wo in diesen bearbeiteten Versionen vom Karl May Verlag leider verloren gegangen ist oder in ein Schema gepresst wurde. Also es hat für mich einfach nicht mehr zusammengestimmt. Und vielleicht war es auch noch anders gewesen, lustigerweise, ich weiss auch nicht warum, aber als Kind habe ich ja vor allem gerne den Winnetou und Old Shatterhand und bin enttäuscht gewesen, wenn es ein Karl May Buch war, wo kein Winnetou vorkommen ist. Und später und eigentlich bis heute sind mir die Orienterzählungen viel lieber.
Was ist es dort?
Ich denke, es ist, dass der Karabin Nemsi, wie auch der Old Shatterhand im Orient heisst, nicht so ein Superheld ist wie der Old Shatterhand. Er ist freundlicher, er wirkt bescheidener, nicht so aufdringlich omnipotent wie der Old Shatterhand. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Karabin Nemsi nie einen gleichwertigen Partner hat, sondern sein Hatschi Halef Omar ist immer eine Stufe unter ihm. Und der Old Shatterhand und der Winnetou, die müssen immer quasi, wer ist jetzt wirklich der Beste von beiden? Und der Winnetou wird ja immer beschrieben als der Beste überhaupt. Und wenn dann der Old Shatterhand noch muss besser sein muss, dann wird es langsam ein bisschen zu viel, oder?
Ob im Wilden Westen oder im Orient, nicht nur seine Figuren sind schillernd, auch seine Landschaften oder Jagdbeschreibungen sind in akribischer Fleissarbeit bis ins Detail im Sinn vom Wort grossartig beschrieben. Wie aber ist ihm das gelungen, weit entfernte Gegenden von seinem Schreibtisch aus in seine Bücher zu verpacken?
Studium. Man hat ja seine Bibliothek noch in seinem Haus, wo er zuletzt gewohnt hat und auch gestorben ist. Und da kann man sehr genau herausfinden, in welchem Buch hat er welche Landschaftsbeschreibung oder Jagdszene abgeschrieben, inklusive allen Fehler, die vielleicht in dem Originalbuch schon drin sind. Und man sieht es auch, weil wenn man seine Bücher anschauen kann, dann hat er am Rand Bemerkungen gemacht und Zeug markiert und so. Und er hat einfach aus diesen trockenen Landschaftsbeschreibungen, die irgendein Geograf vielleicht geschrieben hat, hat er die Fähigkeit gehabt, das irgendwie so zu visualisieren, dass er so Abenteuer in dieser Landschaft spielen lassen konnte. Er hat wirklich sehr grosse Fantasie gehabt und hat sich irgendwie dort hineinversetzen können. Man weiss, dass er scheinbar wirklich mit seinen Figuren auch geredet und gelacht und alles hat, also während er geschrieben hat. Also die sind für ihn offenbar während dem Schreiben fast realer gewesen als alles rundherum.
Was er dann später auch so war, als er dann angefangen hat, sich so kleiden, sich drin hineindenken.
Das ist natürlich aber auch von dem her gekommen, dass es natürlich auch von den Lesern aus ein Stück weit gekommen ist. Also dass die natürlich auch gerne haben wollen, dass das Ich wirklich der Karl May ist, zum Anfassen. Also es war so eine gegenseitige Sache gewesen. Also wenn die Leser das nicht auch ein Stück weit hätten wollen, dann wäre er sicher nicht so weit gegangen. Aber es ist natürlich toll, wenn die Leser denken, er sagt das. Und dann ist es eine gute Methode, zum Verdecken, dass die ersten Jahre von seinem Erwachsenenleben nicht gerade so schön gewesen sind, wie man es sollte haben.
Wie beeinflusst denn dich vor und die Wahrnehmung?
Also zum einen einmal natürlich ist eine Ich-Erzählung sehr eine lineare Erzählung. Normalerweise geht sie von Anfang bis Schluss. Und zum anderen ist der Ich-Erzähler hat kein Problem zu sagen, woher er es hat. Er hat es ja selber erlebt. Er ist Augenzeuge. Bei mir Erzähler kommt immer das Legitimationsproblem. Also woher weiss jetzt der, was die Leute gemacht haben und gedacht haben und so weiter. Und der Ich-Erzähler hat das Problem nicht, er war ja selber dabei gewesen. Er weiss es. Und das macht natürlich viel aus für die Leser.
Also er hat sicher einen Teil dazu beigetragen, dass man eigentlich das Bild von den Ureinwohnern oder auch vom Orient, dass man das eigentlich einfach so übernommen hat.
Natürlich, weil man hat ja gedacht, ja, er war ja da gewesen, er hat ja das selber gesehen. Also muss es ja so sein, wenn er das so beschreibt.
Könnte es auch damit zu tun haben, dass er der super gute Mensch ist, weil das auch ein Wunsch war für ihn selber, dass er gerne so möchte sein. Er hat ja seinen Rucksack gehabt, gefüllt mit seiner Geschichte, die nicht ganz geradlinig gelaufen ist.
Ja, ganz klar hat er vielleicht auch seine Vergangenheit überdecken. Oder? Also wenn dann irgendjemand mal gekommen wäre und gefragt hätte, ja, was haben sie denn eigentlich gemacht zwischen 18 und 34? Dann hätte er sagen, ja, da, ich bin gereist, habe den Winnetou getroffen, habe mit dem Winnetou zu tun gehabt oder mit dem Hatschi Halef oder wer auch immer. Oder? Also sicher auch das, weil es ist natürlich schrecklich gewesen zur damaligen Zeit. Wir müssen sagen, man wäre im Gefängnis gewesen. Das hat man ja nachher auch gesehen, wo es rausgekommen ist, wie einem Serum das geschadet hat.
Man kann auch sagen, es ist auch am Karl May seine persönliche Flucht von der Wirklichkeit in eine Idealwelt gewesen. Weil die Zeit, in der er gelebt hat, war ja keine einfache gewesen. Mit dem Grund, dass man seine Bücher gern gehabt hat und sich von seinen Traumwelten angesprochen gefühlt hat.
Es war ja Zeit von der Industrialisierung. Also ähnlich wie heute, wo es so schnell geht mit der Entwicklung, ist damals mit den Maschinen und alles. Und das war natürlich für viele Leute eine schwierige Zeit gewesen. Sie haben ihre Arbeiten verloren, weil es in den Fabriken billiger war. Es hat mehr und mehr in der Stadt die Ansammlung von Leuten gegeben, die alle Job gesucht haben. Und die Ausnutzung auch von den Fabrikarbeitern und auch von den Kindern. Und dann war natürlich 1848 in die Revolution gewesen. Und das hat natürlich nachher auch Folgen gehabt. Der Karl May hat das zu spüren bekommen in dem Lehrerseminar, dass man einfach wollte, Lehrer nach Schema F ausbilden, damit die ja nicht auf revolutionäre Gedanken kommen oder womöglich noch Schüler heranziehen, die revolutionäre Gedanken könnten haben. Und für jemanden mit so viel Fantasie ist das natürlich extrem einengend. Und nachher ist er dann nach 1871, nach dem Deutsch-Französischen Krieg, ist Kaiserreich gekommen. Auch mit dem Nationalstolz, wo er dann zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Also das ist so seine Zeit. Also zum einerseits natürlich die Angst, eben, es könnte wieder so eine Revolution geben. Andererseits, dass jeder muss genau an seinem Platz sein, wo er hergehört. Also die soziale Ordnung war sehr streng gewesen. Also man ist Fabrikarbeiter, man ist Kaufmann, man ist Adliger. Ja. Und andererseits aber eben die Industrialisierung, all die neuen Erfindungen, die neue Wissenschaft, alles Mögliche, was man da herausfindet. Man kann plötzlich für relativ billiges Geld, weiss ich, wie schnell reisen, bequem mit der Eisenbahn. Also es war sicher eine grosse Zeit vom Umbruch und er war in dem Sinne.
Der Karl May war offensichtlich in der richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Was sicher auch noch zu seinem Erfolg beigetragen hat, ist, dass man hier angefangen hat reisen und die europäischen Städte und Ferienorte entdecken, was sich aber natürlich nur die Wohlhabenden haben können leisten. Die anderen, und das ist sicher die grosse Mehrheit gewesen, sind mit der Geschichte von Karl May gereist und in andere Welten abgetaucht. Seine Reiseerzählungen, die die Leser in Orient und zu den Indianern von Nordamerika entführt haben, sind dafür bestens geeignet gewesen.
Die ersten Westmannslorbeeren. Wir standen im Anfang des September und waren bereits 3 Monate in Tätigkeit, hatten unsere Aufgabe aber noch nicht gelöst, während die anderen Abteilungen meist schon nach Hause zurückgekehrt waren. Hierfür gab es 2 Gründe. Der erste lag in dem Umstand, dass wir eine sehr schwierige Gegend zu bearbeiten hatten. Die Bahn sollte durch die Prärien dem Lauf des Canadian folgen. Die Richtung war also bis zu seinem Quellgebiet vorgezeichnet, während sie von New Mexico an durch die Lage der Täler und Pässe ebenso vorgeschrieben wurde. Unsere Abteilung aber arbeitete zwischen dem Canadian und New Mexico und wir mussten die geeignete Richtung erst entdecken. Dazu waren zeitraubende Ritte, anstrengende Wanderungen und viele vergleichende Messungen nötig, ehe wir an die eigentliche Arbeit gehen konnten.
In seinen Geschichten hat Karl May nicht nur Landschaften, sondern auch Menschen so beschrieben, dass man es sozusagen hat können anlangen, weil man es vor dem inneren Auge vor sich gesehen hat. Und mit seinen Orientfiguren und seinem Old Shatterhand und dem Winnetou hat sich der sächsische Autor in der Literatur verewigt, obwohl viele Literaturkritiker seine Bücher alles andere als gewürdigt und als Schund betitelt haben. Trotzdem, seine Figuren haben überlebt. Nach seinem Tod, vor 100 Jahren, sind seine Bücher immer bekannter geworden und es sind immer wieder neue Auflagen gedruckt worden. Und sie sind in immer mehr Sprachen übersetzt worden. Dann, in den 1960er Jahren, sind die Erzählungen mit grossem Erfolg verfilmt worden. Der grosse athletische Lex Barker hat als Carabin Nimsi und Old Shatterhand den guten Europäer verkörpert und der schöne, bewegliche Pierre Brice den Winnetou. Zu dieser Zeit ist das Bild von dem, was man sich zu Europa unter einem Indianer vorgestellt hat, dann auch in die Werbung gekommen und sonst auf Alltagsgegenstände auftaucht. Mit dem Konterfei vom federgeschmückten Indianer hat man Geld machen. Der Peter Züllig, der mit 50 zufällig wieder einmal ein Karl-May-Buch in die Hand genommen hat, Geschichte vom Schatz im Silbersee, hat sich dann durch sein ganzes Werk durchgelesen und sich mit dem Karl-May auseinandergesetzt. In der Bibliothek vom Kunsthistoriker und früheren Medienschaffenden stehen mittlerweile fast alle seine Bücher. Vom gängigen Taschenbuch über wertvoll illustrierte Sonderausgaben und Erstausgaben und das von verschiedenen Verlagen. Und er hat auch eine Sammlung mit allen möglichen Objekten, die es zum Thema gibt.
Das hier habe ich neu gekauft, das ist auch neu rausgekommen. Das sind Figuren vom blau-roten Methusalem als Zinnfiguren, dann echte Zinnfiguren. Und dann etwas, was selten gibt, das ist der Old Shatterhand mit den beiden Gewehren. Lustigerweise gibt es in diesen Figuren, die man hat, haben die immer nur ein Gewehr. Und es gibt nur ganz wenige Figuren, die zwei Gewehre haben. Dabei hat der Old Shatterhand immer zwei Gewehre gehabt. Ja, das ist so Sammelsurium von so Sachen. Und was es natürlich auch gibt, das ist, es gibt in Deutschland einen Weinhändler, der heisst Karl May, und der vermarktet jetzt seine Weine unter Blutsbruder und solche Namen. Und da ist eine Büste vom Winnetou.
Warum denn gerade die Indianer oder die Ureinwohner von Amerika, zum politisch korrekt sein? Bis heute üben sie eine gewisse Faszination aus für uns Westler, für uns Europäer.
Es ist wahrscheinlich schon die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und die Tatsache, dass das Ursprüngliche bekämpft worden ist oder sich haben müssen im Weissen oder unserer Kultur anpassen, das ist sicher etwas, wo der Mythos gefördert hat. Und es ist die ganze Interesse an der fremden Welt. Das heute geblieben ist, vor allem Winnetou und die Roten, die Rothäuten, das ist einfach ein Stückchen Amerika, wo man sich noch vorstellen kann, wo man die Klischee, die man alle darüber hat, kann abrufen. Sind, wenn man es zusammenzählt, sind eigentlich relativ wenige Indianerbücher bei Karl May. Man hat immer von denen. Er hat vor allem im Alterswerk dann anders geschrieben, ganz anders. Und eine Fantasiewelt erstohlen.
Also ist es so eine Art Sehnsucht nach der geordneten Welt, wo vielleicht das macht, dass besonders die Bücher in Erinnerung geblieben sind und dass man einfach auch immer nur von denen wieder redet?
Ja, es ist die Sehnsucht, die ungeordnete Welt in eine Ordnung hineinzuführen. Und wir reden ja auch so gern vom Wilhelm Tell und ähnliche Mythen vom Winkelried und weiss ich was. Das sind so Urmythen von einem Land oder von einer Zivilisation, wo gerade im Zusammenhang mit dem Indianer einfach funktioniert. Dass man dort dagegen kämpft und versucht, das richtige Bild zu machen, das finde ich nobel und auch absolut legitim. Aber man kann auch mit dieser Correctness zwiegen. Für mich gibt es einen Fakt, wo man sieht, wie wichtig oder wie zentral sein Indianerbild ist. Ich sage nicht, wie richtig, sondern wie wichtig. Nämlich der Schuh des Manitou, 10 Jahre ungefähr, in einer Zeit, wo kein Mensch mehr von Karl May geredet hat, wo Karl May eigentlich out war, keiner hat mehr davon geredet, keiner mehr hat es gelesen, kommt eine Persiflage, also kommt ein Film, wo quasi Karl May hochnimmt und der hat einen riesen Erfolg. Wie kommt das? Man kann sagen, es waren einfach die alten Leute gewesen. Aber ich bin selbst mehrmals im Kino gewesen, das war bumsvoll junge, ganz junge gewesen. Offenbar ist das, was Karl May popularisiert geschaffen hat, in ein kollektives Unterbewusstsein gegangen. Plötzlich hat man den Indianer wieder gesehen, wo man nie Karl May gelesen hat. Und das war ja einer der grössten Erfolge von der Karl May-Film. Es ist ja ein Anti-Karl May-Film in dem Sinn. Ich habe mich köstlich amüsiert, aber ich habe Karl May gelesen. Also für mich ist es klar, Karl May hat es fertig gebracht, den Indianer in ein kollektives Unterbewusstsein von einer ganzen Gesellschaft zu bringen. Und das lebt weiter offensichtlich. Also vor 10 Jahren hat es so gelebt und ich bin überzeugt, Man kann ja eine Persiflage nur machen, wenn man das Original kennt. Sonst geht es ja nicht. Offenbar kennt man das Original.
Und heute ist er eigentlich nicht mehr so präsent. Warum?
Er ist ganz vergessen gegangen. Also eben, 60er Jahre war er da. Er ist nur mal ein bisschen vorgekommen in den 80er Jahren mit den Comics. Ist natürlich, die Karl-May-Figuren sind natürlich ein gefundenes Fressen für Comics-Zeichner. Und dann ist natürlich das Interesse an Bereichen, die man damals noch nicht so kennt hat, als ein Indianer, ist natürlich heute ganz anders. Man ist aufgeklärt, man weiß, dass der rote Mann, dass die ganze Urbevölkerung von verschiedenen Ländern, wie die gelebt haben, und dass das etwas ganz anderes ist als das, was Karl May und andere Autoren in dieser Zeit quasi als Grundlage genommen haben, wenn man so will sagen. Das heisst, man findet das eher abstoßend, dass man damit so Geschichten macht. Ich glaube schon, das hat stark damit zu tun. Dann ist die Sprache natürlich auch veraltet, das ist klar. Und sicher hat ein junger Mensch Schwierigkeiten, die blumige Sprache, die halt 100, 150 Jahre zurückliegt, noch irgendwie zu gutieren. Selbst die Versuche, die löblichen Versuche, Winnetou zum Beispiel umzuschreiben, ist letztes Jahr ein neues Buch rausgekommen, drei Bänder von einem Schriftsteller, der ein Lehrer ist, mit einem pädagogischen Anliegen, dass man es wieder lesen kann. Ich habe es gelesen. Es ist absolut in unserem Spruch und funktioniert noch bestens. Aber das ist nicht mehr die Welt, wo der junge Mensch sich drin will begeben. Dass es wieder mal kommt, dass man die Fantasie wieder hat. Und ich finde es auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass vor 100 Jahren, sagen wir jetzt, ein Schriftsteller gegeben hat, der doch, wie glaube ich, kein anderer Autor hat können Figuren machen, die ins kollektive Unterbewusstsein eingedrungen sind. Ein Winnetou kennt man, wenn man nichts mehr kennt, ein Winnetou, der Begriff und was da rundum alles dann abgeht, bei jedem ein bisschen anders, das bleibt. Und ich kenne in der Literatur keine Figur, die so stark ins kollektive Unterbewusstsein gedrungen ist.
Mein Bruder kann ohne Sorge sein. Das Volk der Apachen ist gerettet und in Sicherheit.
So ist dann noch Winnetous Aufgabe erfüllt. Mein Bruder.
Mein Bruder.
Winnetous Seele muss gehen. Winnetou ist bereit.
Karl May, ein Fantast, ein Philo, ein begnadeter Schreiber. Das war der Doppelpunkt von der DRS1-Redaktorin Simon Meyer.
Doppelpunkt.
Sie können die Sendung Doppelpunkt im Internet hören, wenn Sie jetzt vielleicht einen Teil.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.